Wir lesen Vers für Vers durch das erste Buch Mose zur Zeit und wir sind im Kapitel 4 bis Vers 16 gekommen. Deswegen machen wir heute im Vers 17 weiter. Wir wollen uns heute Stammbäume anschauen. Den Stammbaum von Kain und dann den Stammbaum von Seth, seines Bruders. Kennt ihr euren Stammbaum, eure Vorfahren? Ich meine, manche, die forschen ja da richtig nach. Ich persönlich weiß jetzt, ja, bis zu meinen Großeltern vielleicht gerade noch so, ich kratze noch so gerade an den Urgroßeltern, dann weiß ich eigentlich nicht mehr viel mehr. Manche Stammbäume sind ja so eher unspektakulär, vielleicht sogar ein bisschen langweilig. Meine Großeltern, Urgroßeltern, väterlicherseits, die waren einfache Bauern im Nordosten Österreichs. Und dann die Vorfahren meiner Mutter kommen aus der Tschechoslowakei, damaligen, also Sudetendeutsche, die wurden dann nach dem Krieg vertrieben und waren Flüchtlinge. Und mein Großvater bzw. Stiefgroßvater mütterlicherseits, der hat dann in diesem Dorf, wo mein Vater groß geworden ist, das Dorfwirtshaus übernommen und so sind meine Eltern zusammengekommen. Die sind dann im selben Dorf groß geworden, also eine sehr normale Geschichte. Manche haben eher so sehr ausgefallene, spannende Stammbäume. Ich habe zum Beispiel mal einen Typen kennengelernt, dessen Vorfahr war der Kapitän auf einem der ersten Aussiedlerschiffe, die nach Amerika ausgewandert sind. Und dann ein anderer Bekannter von mir, ein Calvary Chapel Pastor, der ist der Sohn eines Bischofs, eines katholischen Bischofs. Das ist auch eher ungewöhnlich, sollte nicht so sein. Aber so ein bisschen eine spektakuläre Geschichte. Manche Stammbäume sind eher so ein bisschen kompliziert, wie der folgende Brief an einen Seelsorger illustriert. Wer es noch nicht kennt, ich finde den einfach lustig. Deswegen lese ich den immer wieder mal vor. Sehr geehrter Herr Pastor, wie Sie wissen, habe ich eine Witwe geheiratet mit einer 20-jährigen Tochter. Die hat dann mein Vater geheiratet. Mein Vater wurde also mein Schwiegersohn, meine Stieftochter meine Mutter. Als meine Frau den Jungen kriegte, war das der Schwager meines Vaters und gleichzeitig mein Onkel als Bruder meiner Stiefmutter. Nun hat meine Stiefmutter, die ja zugleich meine Stieftochter ist, vorgestern ebenfalls einen Jungen bekommen. Und der ist nun also sowohl mein Bruder als auch mein Enkel. Ich selbst aber bin der Mann meiner Frau und der Enkel als Sohn ihres Schwiegersohnes. Meine Frau ist meine Großmutter als die Mutter meiner Stiefmutter. Und da der Mann meiner Großmutter mein Großvater ist, bin ich nun mein eigener Großvater. Bitte, wann darf ich vorbeikommen? Das kann manchmal spannend sein, gell? Stammbäume. Ich weiß nicht, welche Erwartungen ihr habt, wenn ihr biblische Stammbäume durchlest. Ob ihr das eher spannend findet oder eher langweilig. Ich muss ehrlich gestehen, für mich waren das lange Zeit so die langweiligen Kapitel der Bibel, bis ich gemerkt habe, dass da manchmal so richtige Edelsteine verborgen sind unter der Oberfläche. Und das werden wir auch heute sehen. Zuerst ein paar Vorbemerkungen. Erstens, die Stammbäume in der Bibel sind nicht immer unbedingt lückenlos. Das ist nicht das Ziel von den biblischen Stammbäumen. Also es geht darum, eine Beziehung aufzuzeigen. Und da wird ab und zu schon mal einer ausgelassen, der nicht so wichtig ist für diesen Zweck. In der Regel geht es auch um die Männer. Sind die Männer aufgeführt als die Familienoberhäupter in den Stammbäumen. Zweitens, wir sehen hier in diesen Stammbäumen Gottes Verheißungen in Aktion. Wenn ihr euch erinnert, Gott hatte ja diese erste Prophetie gegeben, dass der Nachkomme der Frau oder ein Nachkomme der Frau der Schlange den Kopf zertreten wird. So das erste Evangelium in Kurzform. Und das sehen wir hier in Aktion, die Nachkommen der Frau. Wir sehen hier aber drittens auch unser Prinzip illustriert, das wir letzte Woche gesehen haben. nämlich dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Das werden wir vor allem in unserem zweiten Stammbaum heute sehen, wo es immer wieder heißt, so und so starb und dann kam der Nächste und sein Sohn starb und er starb und er starb und er starb. Wir werden dieses Muster sehen. Die Leute, die haben viel länger gelebt, als wir heute leben. Die waren noch ganz nah an der Schöpfung dran. Da war der Genpool noch reicher und frischer als bei uns. Die waren noch nicht so krank wie wir. Also haben sie wahrscheinlich deswegen viel länger gelebt als wir. Aber keiner lebt ewig in dieser Welt. Alle Menschen sterben. Physischer Tod ist der Ausdruck, dass unsere Beziehung mit Gott nicht in Ordnung ist. Geistlicher Tod. Deswegen brauchen wir einen Retter, deswegen brauchen wir Jesus. Er hat den geistlichen Tod überwunden. Und wenn wir uns ihm anvertrauen und seinem Werk, seinem stellvertretenden Opfer am Kreuz für uns, dann werden wir versöhnt mit Gott, werden wir geistig lebendig. Und damit ist auch der physische Tod überwunden. Und wenn wir auf Jesus vertrauen, werden wir auferstehen. Zu ewigem Leben in Gemeinschaft mit Gott. Lass uns zuerst ansehen, die Nachkommen Kains. Geht hier im Vers 17 los. Und Kain erkannte seine Frau und sie wurde schwanger und gebar Henoch. Große Frage hier ist natürlich immer, woher hatte Kain seine Frau? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach, es war eine Schwester von ihm. Im Kapitel 5 werden wir lesen, Adam zeugte Söhne und Töchter. Und Adam und Eva hatten den vollkommenen Genpool, wenn wir so sagen wollen. Die hatten alle genetischen Anlagen in sich von allen Menschen, die je gelebt haben. Also da war noch eine viel größere genetische Vielfalt in ihnen, als wir das heute haben. Und deswegen war es damals noch okay, Geschwister zu heiraten. Also Inzucht hat nicht zu Gendefekten geführt, so wie das heute ist. Wir wissen, das ging noch bis Abraham. Abraham heiratete noch seine Halbschwester Sarai. Erst dann später unter Mose im Gesetz wurde das verboten, Geschwister oder Halbgeschwister sogar zu heiraten. Ab da war es dann nicht mehr okay. Und wie ihr wisst, haben wir letzte Woche besprochen, Gott sagt uns das, was er uns sagt, weil er es gut mit uns meint. Und seine Gebote sind dazu da, um uns zu beschützen. Und so auch dieses Verbot der Inzucht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich hatte noch nie irgendwo den Gedanken, meine Schwester zu heiraten. Meine Jungs haben das. Ist total süß. Wir wollen beide mal die Lena heiraten. Dann haben wir gesagt, du, das geht nicht. Dann haben sie gesagt, na, vielleicht können wir zumindest zusammen wohnen mit ihr. Mal sehen, was ihr Mann da mal drüber denkt. Ich meine, vor 30 braucht ihr eh keinen Freund nach Hause bringen, das ist eh klar. Das ist mein kleines Mädchen, da bin ich der einzige Mann in ihrem Leben. Naja, das kann schnell gehen, gell? Aber wenn es der Richtige ist, wenn es einer ist, der Jesus lieb hat, ist das ja auch wirklich okay. Und auch von Gott gewollt so. Jetzt sind wir total weg, gell? Lies mal einfach nochmal. Und Kain erkannte seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar Henoch. Und er wurde der Erbauer einer Stadt und benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Henoch. Dem Henoch aber wurde Irad geboren und Irad zeugte Mehujael und Mehujael zeugte Methushael und Methushael zeugte Lamech. Lamech aber nahm sich zwei Frauen, der Name der einen war Ada und der Name der anderen Zillah. Also der war der erste Bigamist oder Polygamist in der Bibel, zumindest der erste, der uns überliefert ist. Also die Menschen haben schon sehr früh begonnen, von Gottes Ideal abzuweichen und das ist keine gute Idee. Die Bibel ist sehr ehrlich und Ihr braucht nur diese Geschichten in der Bibel lesen, wo ein Mann mehrere Frauen hatte. Denkt an Lea und Rahel, an Jakobs Frauen, absolutes Eifersuchtsdrama. Der war noch so blöd, hat zwei Schwestern geheiratet oder eigentlich wollte er nur eine heiraten und wurde reingelegt. Hat bei zwei Schwestern dann geendet und es war einfach nur ein Drama. Die haben eigentlich nur Zickenkrieg sich geliefert. Ne? Das hält auf Dauer kein Mensch aus. Ich habe, als wir letztes Mal in den USA waren, im Fernsehen auch so eine Doku gesehen über polygame Mormonen. Die versuchen das heute noch zu leben. Also im Prinzip hat sich da nicht viel geändert. Auch da ist viel Eifersucht und Konkurrenz zwischen den Frauen und kein Wunder, wir sind emotional gar nicht drauf angelegt, unseren Ehepartner zu teilen. Und ich meine, wir Ehemänner, wir haben schon alle Hände voll zu tun, eine Frau so zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Das ist schon eine Herausforderung. Können wir gar nicht schaffen. Und Christus hat nur eine Braut, allein deswegen schon. Da gibt es keinen Platz für eine zweite. Und unsere Ehen stellen ja ein Bild dar für die Liebesbeziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Also es ist Gottes Ideal. Ein Mann und eine Frau in der Hingabe fürs ganze Leben. Da können wir zur Fülle erfahren, was Gott sich gedacht hat, als er uns Menschen als Männer und Frauen geschaffen hat. Und ich möchte sogar so weit gehen und sagen, wenn du noch jung bist und noch nicht verheiratet bist und vielleicht auch im Alter oder in der Lebensphase bist, wo du gar nicht bereit bist zu heiraten, dann such dir keinen Mann, such dir keine Frau oder irgendeinen Freund oder eine Freundin. Warum herumspielen? Fang an zu suchen, wenn du wirklich ernsthaft bereit bist zu heiraten. Ich meine, idealerweise ist deine erste Freundin auch deine Frau oder dein erster Freund auch dein Mann. Wir leben nicht in der perfekten Welt, wir leben in der gefallenen Welt. Leider war die Jennifer auch nicht meine erste Freundin. Aber bei meinem Bruder war es so, der hat echt seine erste Freundin geheiratet. Und das finde ich eigentlich total cool. Also wenn ihr noch in diesem Lebensabschnitt seid, wo ihr unbefleckt seid und da unbelastet seid, geht doch mit der Einstellung an die Sache ran. Ich denke, das ist ein Segen. Da ist auch Heil und Schutz drin. Gottes Weisheit. Vers 20. Und Ada gebar Jabal, dieser wurde der Vater derer, die in Zelten und unter Herden wohnen, also wohl der erste Nomade. Und der Name seines Bruders war Jubal. Ihr seht, das waren sehr kreative Eltern, Jabal und Jubal. Dieser wurde der Vater aller, die mit der Zither und der Flöte umgehen, vielleicht der erste Berufsmusiker. Und Zilla, auch sie gebar, und zwar den Tubal-Kain, also eine wahnsinnig kreative Familie, den Vater all derer, die Kupfer und Eisen schmieden, und die Schwester Tubal-Kains war Naama. Also der war der Patriarch einer Schmied-Familie. Und dann haben wir hier über Lamech noch ein bisschen mehr Informationen im Vers 23. Und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört meine Stimme, Frauen Lamechs, horcht auf meine Rede. Fürwahr, einen Mann erschlug ich mit einer Wunde und einen Knaben für meine Strieme. Wenn Kain siebenfach gerecht wird, so Lamech 77-fach. Also Lamech war so der erste Gangster-Rapper. Prahlt hier, ich habe hier einen umgebracht, weil er mir eine Wunde zugefügt hat. Hey, ich bin tough, ich bin der Härteste. War so ziemlich arrogant. Der siebte Nachkomme Adams in der Linie Kains übrigens. Im Kontrast dazu werden wir sehen Henoch, den siebten Nachkommen Adams in der Linie von Seth. Auch interessant, die Zahl 7 ist immer interessant in der Bibel. Aber von Henoch lesen wir im Kapitel 5, Vers 25, das können wir mal vorziehen. Henoch wandelte, das heißt, er ging oder er lebte beständig mit Gott. Und ich habe mal gedacht, wofür willst du mal bekannt sein? Wenn irgendwann mal dein Nachruf verfasst wird, was soll da drin stehen? Wenn du dein Leben in einem Satz zusammenfassen könntest, was soll da stehen? Was wünschst du dir? Was ist dir wichtig?
Er hat Jesus geliebt.
Willst du sagen, hey, yo, Mann, ich bin tough. Der war richtig tough, hey, der war ein berühmter Musiker oder ein berühmter Handwerker oder Unternehmer oder Manager. Ich finde, er wandelte mit Gott gar nicht schlecht. Ich meine, selbst wenn du ein begnadeter Handwerker oder ein berühmter Musiker bist, es sollte eigentlich am wichtigsten für uns sein im Leben, dass wir treue Nachfolger Jesus sind. Das ist eine Frage, die wir uns alle stellen können. Was für ein Vermächtnis möchtest du mal deinen Nachkommen hinterlassen? Tolles Haus mit Garten und Schwimmbad und Sauna oder ein Unternehmen oder Aktien, Geld, Reichtum, vielleicht Fähigkeiten, Wissen, die ganzen Familienrezepte. Und das sind alles gute Dinge, das sind alles gute Werkzeuge, um Gutes zu tun. Aber wenn es nur das ist, glaube ich, ist es ein bisschen wenig. Wir sagen, vor allem wollen wir unseren Kindern und unseren Enkelkindern und deren Kindern ein geistliches Erbe hinterlassen. Dass unsere Nachkommen Jesus kennen und Jesus nachfolgen. Dass wir Vorbilder sind für einen gottesfürchtigen Mann oder für eine gottesfürchtige Frau. Das wäre ein guter Nachruf, wenn einfach gesagt wird, er liebte Gott und er liebte die Menschen. Das wäre das Allerwichtigste. Und wenn ich so durch diese Stammbäume lese, so und so starb und erzeugte Kinder und dann starb der und dann starb der, das erinnert mich dran, nicht nur im Hier und Jetzt zu denken. Auch nicht nur in dem Zeitraum meiner eigenen kurzen Lebensspanne zu denken, so vielleicht bis zur Rente, was werde ich in der Rente tun? Nee, auch weiter zu denken an die nächste Generation, nächsten Generationen, meine Kinder, meine Enkelkinder. Und wenn du keine eigenen Kinder hast, dann denk allgemein an die nächste Generation. Ich meine, wir alle wollen geistliche Kinder haben, Menschen zu Jüngern machen, geistliche Enkelkinder haben. Im Psalm 127 wird ausgesagt, dass Kinder unsere Pfeile sind, die wir in unserem Köcher haben. Also die wir weiterschießen können über uns selbst hinaus. Und wenn wir schon lang abgetreten sind von dieser Welt, dann werden sie, unsere Nachkommen, hoffentlich weiter Reich Gottes bauen und einen Unterschied für Jesus machen in dieser Welt. Also ich möchte uns alle ermutigen, so zu denken, mit einer langfristigen Perspektive. Und ich möchte uns alle ermutigen, in die nächste Generation zu investieren, in unsere Kinder zu investieren, sie im Herrn zu unterweisen, Vorbilder zu sein für sie, ihnen zu lehren, im Glauben zu leben, als Eltern, als geistliche Eltern, als Gemeinde. Deswegen ist uns Kindergottesdienst so wichtig. Und wir wollen unseren Kindern das Beste mitgeben. Und das Allerbeste, was wir haben, ist Jesus. Also ich möchte dich einladen, dass du dir die Frage stellst, wie kann ich in die nächste Generation investieren? Tust du das schon? Wie kannst du es tun? Wie könntest du es besser tun? Bete mal drüber. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen von jemandem, den keiner kennt, aber der ein riesiges geistiges Vermächtnis hinterlassen hat. Geschichte von Edward Kimball. Ich habe das unseren Kindergottesdienstmitarbeitern erzählt beim letzten oder vorletzten Treffen. Ihr kennt das schon. Aber Edward Kimball, Mann, den keiner kennt, es war einer, der vor über 100 Jahren in Boston gelebt hat. Und er hat in seiner Gemeinde die Sonntagsschule gelehrt. Also er hat Kinder unterrichtet, Kindergottesdienst würde man heute sagen, hat er gemacht. Und einer seiner Kids, die er da gehabt hat, war ein junger Teenager vom Land, hat sich nicht wirklich gut ausgekannt in der Stadt, hat sich auch in der Bibel nicht gut ausgekannt. Die anderen Kinder haben ihn ausgelacht. Aber Kimball hatte ein Herz und eine Vision für diesen Jungen und hat in ihn investiert. Und der Edward Kimball hatte so diese Gewohnheit, seine Sonntagsschulkinder zu besuchen, persönlich. Und eines Tages hat er diesen Jungen in dem Schuhgeschäft, in dem er gearbeitet hat, besucht und hat ihn zu Jesus geführt. Und der Name von diesem Teenager war Dwight L. Moody, der größte Evangelist des 19. Jahrhunderts. Dieser Dwight L. Moody hat eines Tages in England gepredigt, in der kleinen Gemeinde von einem Mann namens Frederick B. Meyer, und hat diese Geschichte erzählt von seinem Sonntagsschullehrer, der seine Schüler persönlich besucht hat und der ihn zu Jesus geführt hat. Und es hat diesen Frederick Meyer so inspiriert, dass er selbst Evangelist geworden ist und auch einen einflussreichen Dienst hatte. Der hat dann wiederum in Amerika gepredigt, eines Tages in Massachusetts. Und seine Predigt hat einen jungen Mann namens Wilbur Chapman dazu gebracht, Gottes Ruf zu folgen. Und auch der ist ein großer Evangelist geworden. Und einer von seinen freiwilligen Helfern war ein Mann namens Billy Sunday. Und den hat er bejüngert und der hat dann später seinen Dienst genommen. Und er war auch ein einflussreicher Evangelist, der Tausende zu Jesus gebracht hat. Und bei einer Billy Sunday Crusade 1924 in North Carolina war in der Menge ein 16-Jähriger, den die Botschaft angesprochen hat und der da sein Leben Jesus gegeben hat. Und den kennt ihr alle, sein Name ist Billy Graham. Wahrscheinlich der Mann, der mehr Menschen das Evangelium erzählt hat als irgendjemand anderer. Und alles hat begonnen mit einem Mann, den keiner von uns kennt. Hey, im Himmel ist er bekannt. Der ist reich dort. Ein Mann, den keiner kennt. Der einfach treu war, Kindergottesdienst gemacht hat. In einzelne Kids investiert hat. Und ich möchte uns dazu ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, investiere in die nächste Generation geistlich. Egal wie alt du bist. Hey, wenn du Teenager bist, kannst du in Kinder investieren. Wer weiß, es könnte der nächste Billy Graham sein. Vers 25. Und Adam erkannte nochmal seine Frau und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Seth. Bedeutet so viel wie, ich habe hier eine Anmerkung, Ersatz. Also Ersatz für Abel. Denn Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt anstelle Abels, weil Kain ihn erschlagen hat. Und dem Seth, auch ihm wurde ein Sohn geboren und er gab ihm den Namen Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Also es war eine gottesfürchtige Familie. Die Familie Seth jetzt Ersatz. Wahrscheinlich hatte Eva die Hoffnung, dass aus ihm der Retter, der Verheißene, hervorkommen wird. Und er wird aus Seth hervorkommen. Wir lesen jetzt hier den Stammbaum der messianischen Linie. Deswegen ist der Stammbaum hier so ausführlich aufgeführt hier. Also Stammbaum der Familie, aus dem der verheißene Retter kommen wird. Der Stammbaum von Adam bis Noah. Kapitel 5. Vers 1. Dies ist das Buch der Geschlechterfolge Adams. Also wahrscheinlich haben wir hier das Ende von diesem Abschnitt, den Adam niedergeschrieben hat und weitergegeben hat an die nächsten Generationen. Und es ist interessant, wenn wir diesen Stammbaum hier lesen, Adam war ein Zeitgenosse von Lamech, dem Vater Noahs. Also sie sind ja alle sehr alt geworden, haben lange gelebt. Das heißt, die Überlieferung von Schöpfung und Sündenfall und all diesen Dingen, die Adam erlebt hat, Überlieferungsspanne ist eigentlich nur eine Generation. Und Noah war wiederum ein Zeitgenosse von Abraham. Und der war wieder ein Zeitgenosse von seinem Enkel Jakob. Also von Adam bis Israel bis Jakob, es waren keine langen Überlieferungswege. Wurde nicht über viele Generationen hier überliefert, diese Berichte über die Schöpfung, den Sündenfall und so weiter. Eigentlich eine sehr kurze, direkte Überlieferungslinie. Ich könnte ja Menschen zeigen, die sagen, oh, die Bibel wurde schon so lang, so oft übersetzt und so lange überliefert. Das kann ja unmöglich stimmen, was da drin steht. Nee, es ist viel kürzerer Überlieferungsweg als irgendein anderes antikes Dokument. Also bis zu Mose, der es dann letztendlich wirklich niedergeschrieben hat und gesammelt hat alles. Nur ein paar ganz wenige Generationen. An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Das heißt, er schuf den Menschen als Person, als Gegenüber, als Person mit der Fähigkeit, Beziehung mit Gott zu haben, als Mann und Frau. Schuf er sie, oder männlich und weiblich, schuf er sie wörtlich eigentlich. Und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, als sie geschaffen wurden. Der Name Mensch ist Adam auch. Interessant hier. Adam hatte den Namen Adam, aber Gott gab auch ihnen, diesem ersten Ehepaar, den Namen Adam. Gemeinsam drücken sie die Menschheit aus, Mann und die Frau. Aber interessant, der Name Mensch ist Adam. Es war die erste Adams Family, wenn wir so sagen wollen, die erste Adams Familie. Und ich finde es interessant, dass Gott ihnen beiden den Namen von Adam gegeben hat, eben. War eigentlich bis vor nicht allzu langer Zeit auch in unserer Kultur üblich, dass die Familie den Namen des Ehemannes und Vaters trägt, des geistlichen Leiters. Ich würde sagen, es ist eine gute Tradition, es ist eine biblische Tradition. Wir sind ein Fleisch als Ehepaar, wir sind eine Familie. Ich persönlich mag das, wenn eine Familie den gleichen Namen hat. Ist in unserer heutigen Kultur kein populäres Konzept mehr. Ich glaube, das ist auch was ganz gezielt angegriffen wird. Heute kann jeder heißen, wie er will, aber ich mag die Tradition. Das ist eine gute biblische Tradition. Das drückt was aus. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr noch keinen Namen gewählt habt, es so zu tun. Aber wenn es bei euch anders ist, ist es auch okay. Bitte, ich will euch niemandem zu nahe treten. Ist auch nicht irgendwas Gesetzliches. Keine Vorschrift, die wir in der Bibel haben. Also okay, wenn du einen Doppelnamen hast zum Beispiel. Ich hoffe nur, dass es aus dem richtigen Grund war, nicht aus einer rebellischen Haltung heraus oder aus dem Zeitgeist heraus. Vielleicht hat einfach dein Mädchenname gefallen. Ist auch okay. Aber ich finde, prinzipiell ist es eine gute Tradition. Aber ich lese lieber weiter, bevor ich mich zu unbeliebt mache. Wo waren wir stehen geblieben? Vers 3. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn, ihm ähnlich nach seinem Bild, und gab ihm den Namen Seth. Selbe Phrase eigentlich, die wir bei der Erschaffung von Adam gelesen haben. Ihm ähnlich in seinem Bild. Wir sind Nachkommen Adams, wir sind im Bilde Adams geschaffen, gefallene Menschen. Wir haben ja schon drüber gesprochen, Adam ist unser Stammvater sozusagen, unser Vertreter. Adam ist eine Kategorie für bestimmte Menschen, für die gefallene Menschheit. Alle gefallenen Menschen sind geistlich in Adam. Wir sind sozusagen sein Leib, wenn wir so sagen wollen. Genauso wie alle geretteten, erlösten Menschen in Jesus Christus sind. Wir sind zusammen der Leib Christi. Im Neuen Testament heißt es, wir haben den alten Menschen ausgezogen und Jesus Christus angezogen. Vers 4, und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt hatte, betrugen 800 Jahre. Und er zeugte Söhne und Töchter. Das muss ganz schön schwer gewesen sein, sich die Namen von all den Kindern und Enkelkindern zu merken. Wenn er 800 Jahre lang Nachkommen gezeugt hat. Und dann starb er. Wir haben noch gar nicht gelesen, oder? Und alle Tage Adams, die er lebte, betrugen 930 Jahre. Dann starb er. Alle Achtung, oder? 830 Jahre? 930 Jahre? Aber trotzdem beginnt jetzt hier das große Sterben. Wir sind Nachkommen Adams. Ist dir das bewusst, dass du sterben wirst? Ich meine, die Todesrate ist 100%. Eigentlich wissen wir es alle da oben. Aber ist dir das bewusst? Lebst du im Licht dieser Realität? Oder lebst du so, als würdest du ewig hier bleiben? In dieser Welt? Wenn du so lebst, dann nennt Jesus persönlich dich übrigens einen Toren. So wie diesen reichen Mann in Lukas 12, der nur für das Hier und Jetzt gelebt hat und nur für sich selbst immer mehr aufgehäuft hat und mehr aufgehäuft hat. Jesus sagt, du bist ein Tor. Oder lebst du mit einer ewigen Perspektive? Sammelst du Schätze im Himmel, indem du teilst, was du hast, indem du deine Ressourcen nutzt, um anderen Menschen Gutes zu tun, im Namen Jesu, indem du in Gottes Reich investierst. Ich glaube, wir müssen uns immer und immer wieder an unsere Endlichkeit erinnern. Das ist was wir so leicht wegschieben und vergessen. Ich meine, unsere ganze Kultur, wir haben den Tod im Prinzip abgeschoben, irgendwo ins Krankenhaus und ins Altersheim. Früher sind die Leute noch daheim gestorben und wurden aufgebahrt daheim und die Nachbarn sind die Besuchen gekommen. Das passiert heute nicht mehr. Ist alles so steril, der Tod wird so weggeschoben und viele leben, als wären sie ewig hier, als gäbe es kein Ende und das ist totaler Blödsinn. Das ist meine Predigtillustration von letzter Woche, die hier gefallen ist. Gefallene Menschen, gefallene Illustrationen. Also Tod ist nicht mehr so gegenwärtig, bewusst für uns, zumindest für uns persönlich hier in Deutschland. Ich meine, wenn wir den Fernseher anmachen, ist Tod überall. Aber bist du dir bewusst, dass es auch dich betrifft, hier in Deutschland? Ich meine, eigentlich logisch, aber lass uns diese ewige Perspektive nicht verlieren. Lass uns nicht festhängen in dem Hier und Jetzt. Ich meine, es könnte uns heute noch erwischen. Oder spätestens halt in ein paar Jahren. Aber wir werden den allergrößten Teil unseres Lebens in der Ewigkeit verbringen und nicht hier auf diesem Planeten. Und eigentlich sollten wir so leben. Ich meine, wenn du eine Villa hast auf Hawaii und du wirst sehr bald umziehen, wie viel wirst du noch hier in deine alte Hütte hier investieren? Alles mit Maß und Ziel, so viel wie nötig, aber nicht mehr. Wir wollen es vorausschicken, wir wollen in das investieren, wo es wirklich bleibt, wo es wirklich zählt. Und so wollen wir leben. Vers 7. Und Seth lebte, nachdem er Enosch gezeugte, 808 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Seths betrugen 912 Jahre, dann starb er. Und Enosch lebte 90 Jahre und zeugte Kenan. Und Enosch lebte, nachdem er Kenan gezeugt hatte, 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage von Enosch betrugen 905 Jahre, dann starb er. Also ihr seht das Muster. Und Kenan lebte 70 Jahre und zeugte Mahalalel. Und Kenan lebte, nachdem er Mahalalel gezeugt hatte, 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Kenans betrugen 910 Jahre, dann starb er. Und Mahalalel lebte 65 Jahre und zeugte Jared. Und Mahalalel lebte, nachdem er Jared gezeugt hatte, 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Mahalalels betrugen 895 Jahre, dann starb er. Und Jared lebte 162 Jahre und zeugte Henoch. Und Jared lebte, nachdem er Henoch gezeugt hatte, 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Also die haben sich schnell vermehrt, die Menschheit. Und alle Tage Jareds betrugen 962 Jahre, dann starb er. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Also interessant, Henoch war einer, der lebte beständig mit Gott in der bösen Zeit vor der Flut. Er lebte anders als die anderen. Das ist ein Vorbild für uns. In Micha 6, Vers 8 heißt es, man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte oder Gnade oder Treue zu lieben und bescheiden zu gehen mit deinem Gott? Das ist Gottes Plan für uns. Zuallererst, dass wir mit ihm leben, dass wir mit ihm gehen, beständig, so wie Henoch. Und dann haben wir von Henoch gelesen, dass er einer von zwei Menschen in der Bibel war, die entrückt wurden. Das heißt, er wurde ohne zu sterben in die Ewigkeit versetzt und verwandelt. In Hebräer 11, Vers 5 lesen wir, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hatte er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohl gefallen habe. Also war ein gläubiger Mensch und Gott hat ihn einfach zu sich geholt. Der zweite Mann, wer war der? Elia, genau. Warum hat Gott es getan? Keine Ahnung, wird uns nicht wirklich offenbart. Weil das wollte. Ich habe eine Vermutung, vielleicht war es als Vorbild für uns, denn Gott sagt uns in der Bibel auch, dass die letzte Generation, wenn Jesus wiederkommt, dass auch sie entrückt werden wird. Also die letzte Generation, die an Jesus glauben, werden entrückt in einem Augenblick und verwandelt. 1. Thessalonicher 4, 1. Korinther 15 wird uns das berichtet. Vers 25. Und Methuselah lebte 187 Jahre und zeugte Lamech. Und Methuselah lebte, nachdem er Lamech gezeugt hatte, 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Methuselahs betrugen 969 Jahre, dann starb er. Er war der Mensch von allen Menschen in der Geschichte, der am längsten gelebt hat. Aber auch er starb. Und Lamech lebte 182 Jahre und zeugte einen Sohn. Und er gab ihm den Namen Noah. Noah bedeutet so viel wie Ruhe oder Trost. Indem er sagte, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über der Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Und Lamech lebte, nachdem er Noah gezeugt hatte, 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Lamechs betrugen 777 Jahre, dann starb er. Und Noah war 500 Jahre alt und Noah zeugte Sem, Ham und Japhet. Er war so ein bisschen Spätstarter. 500 Jahren. Ja, was soll man dazu sagen? Interessant ist Methuselah hier in dieser Liste noch, finde ich. Der älteste Mensch, der je gelebt hat. Sein Wort ist eine Zusammensetzung aus dem Wort für Tod und dem Wort Schalach, was so viel wie bringen bedeutet. Also sein Tod wird bringen. Interessant an Methuselah ist, in dem Jahr, in dem Methuselah gestorben ist, kam die Flut. Also offensichtlich gab es eine Prophetie über diesem Kind, dass Gott Gericht bringen wird über die Menschen, und zwar in dem Jahr, in dem Methuselah stirbt. Es muss ziemlich spannend gewesen sein, mit dem Methuselah zusammen aufzuwachsen. Zu wissen, wenn der stirbt, wird Gottes Gericht kommen. Ich weiß nicht, ob die Leute ein bisschen nervös waren, wenn sie mit ihm im Auto gefahren sind oder in der Kutsche damals vielleicht. Oder ob er gesagt hat, Papa, darf ich ein Fahrrad haben? Nein, du bleibst im Bett. Wurde der älteste Mensch. Wahrscheinlich haben der Noah und seine Söhne, als sie an der Arche gebaut haben, Überstunden gemacht, haben gesagt, oh, der Methuselah, der sieht ziemlich schlecht aus heute, der ist ziemlich blass. Lass uns schnell das Boot fertig machen. Aber spricht das nicht Bände über unseren Gott, über seinen Charakter, dass der Mensch, dessen Tod Gericht bringen wird, der Mensch sein wird, der am längsten von allen gelebt hat? Ich sehe hier Gottes Gnade drin. Ja, unser Gott ist heilig, er ist perfekt, er ist gerecht, er wird richten, er ist ein Gott, der sich nicht verspotten lässt. Er wird Sünde richten, das ist jedem Sünder verheißen. Du wirst gerichtet werden. Du wirst Rechenschaft ablegen vor Gott für dein Leben. Du wirst dich verantworten müssen. Aber gleichzeitig ist Gott so geduldig mit uns und so gnädig und barmherzig und liebevoll. Und so wie er den Menschen zur Zeit Methuselahs einen Ausweg bereitet hatte, nämlich Gnade und Rettung statt Gericht in der Arche, so hat Gott für dich und mich eine Rettung bereitet. Und die hat er in seinem Sohn bereitet, in Jesus Christus. Jesus Christus ist unsere Arche sozusagen. Er ist unser Retter. Er hat deine und meine persönliche Schuld bezahlt am Kreuz. Und Jesus sagt dir heute, ich liebe dich. Vertrau dich mir an. Komm, steige ein. Lass dich retten. Es ist Gnade. Du musst es nicht verdienen. Es ist eine unverdiente Gunst. Das ist, was das Wort Gnade bedeutet. Es ist ein unverdientes Geschenk. Und wir lesen im 2. Petrus 3 vom Kommen Jesu und dem Tag des Gerichts und dem Verderben der gottlosen Menschen. Aber da heißt es, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für Verzögerung halten. Und die haben noch gespottet drüber. Wo ist denn Jesus? Ich habe gedacht, er kommt wieder. Sondern er ist langmütig euch gegenüber, der nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Also die Tatsache, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist und dieser Welt noch kein Ende gesetzt hat und Tag des Gerichts noch nicht gebracht hat, und die Tatsache, dass du noch am Leben bist heute, das ist ein Ausdruck von Gottes Geduld und Liebe für dich. Besonders, wenn du Jesus noch nicht kennst. Gott möchte, dass du dich retten lässt von ihm. In Hebräer 9 wird uns gesagt, dass es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben und dann kommt das Gericht. Also wenn du ohne Jesus stirbst oder wenn Jesus wiederkommt, und du hast dich noch nicht zu ihm bekehrt, dann ist es zu spät. Dann kommt das Gericht. Aber heute ist Gnadenzeit für dich. Und Gott lädt dich ein, Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Dass du dich von ihm retten lässt, vor dem Gericht über deine Schuld und vor deiner Entfremdung von Gott durch deine Sünden. Im Hebräerbrief heißt es auch heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Jesus ist dieses Rettungsboot, das Gott dir geschickt hat. Und er sagt, ich liebe dich, steig ein. Lass dich retten, ich will dich bei mir haben. Also du hast eine Einladung heute. Hast du die schon angenommen? Und wenn nicht, wirst du sie annehmen. Heute ist der Tag der Errettung, sagt uns Gott in seinem Wort. Jesu Opfer am Kreuz für dich und seine Auferstehung, das war kein Zufall. Das war nicht irgendein Unfall. Das war Gottes Erlösungsplan von Anfang an, vor Grundlegung der Welt. Jesus ist dieser verheißene Retter. Er ist der verheißene Messias. der uns im Kapitel 3, Vers 15 schon angekündigt wurde. Und ich habe zum Abschluss noch einen verborgenen Edelstein für euch in diesem Stammbaum von Noah. In diesem Stammbaum wird uns nämlich das Evangelium gepredigt, in den Namen dieser Menschen. Und es gibt verschiedene Lesearten, also bei einigen Namen sind sich die Ausleger einig, bei anderen ist es so ein bisschen, haben mehrere Bedeutungen, aber eine mögliche Bedeutung ist zumindest die folgende. Ihr wisst, Adam bedeutet so viel wie Mensch. Und Seth, haben wir auch schon gelernt, bedeutet so viel wie gesetzt. Enosch bedeutet übersetzt menschlich oder sterblich, vergänglich, krank. Kenan bedeutet so viel wie Leid, Kummer, Klagelied, so in die Richtung. Mahalal, El, versteht ihr schon teilweise? Also Mahalal und das Wort El, El ist Gott. Mahalal bedeutet so viel wie Preis. Also wir haben so den gepriesenen Gott oder manche sagen der von Gott Anerkannte. Jered kommt von dem Verb Yarad, das bedeutet so viel wie herabkommen. Die Wortwurzel von Henoch bedeutet lehren oder trainieren oder unterweisen oder einweisen. Methuselah hat man schon, bedeutet so viel wie sein Tod wird bringen. Lamech ist mächtig übersetzt oder jammern, verzweifeln. Und Noah, haben wir auch schon gehabt, bedeutet so viel wie Ruhe oder Trost. Dieser wird uns trösten von unserer Arbeit und über der Mühsal unserer Hände. Also wenn wir diese Namen in ihrer Bedeutung lesen, dann haben wir Mensch, gesetzt, sterblich, vergänglich zu sein. Leid, Kummer, Klagelied. Und dann haben wir den gepriesenen Gott. Herabkommen, lehren, unterweisen, sein Tod wird bringen, denen, die jammern und zweifeln, Ruhe und Trost. Ist es ein Zufall? Ich glaube nicht. Das ist Gottes Liebesbrief an dich. Und das, was Jesus getan hat, war Gottes Plan von Anfang an. Und das war auch für dich ganz persönlich. Und wir wollen zum Abschluss jetzt noch Abendmahl feiern und daran denken. Und ich möchte dich einladen, ganz besonders, wenn du es noch nie für dich persönlich angenommen hast. Und das ist wichtig. Ich habe das viele Jahre nicht verstanden. Ich bin in die Kirche gelaufen und habe es immer wieder gehört, Jesus ist gestorben für die Sünden der Welt und Glaubensbekenntnis runtergerattert. Ja, also irgendwie schon gewusst, aber mir war es nie bewusst, dass es für mich persönlich war, für meine Schuld. Und mir war auch nicht bewusst, dass ich es persönlich annehmen muss, für mich persönlich. Wenn ich dir ein schönes Geschenk packe und du legst es in die Ecke und du packst es nicht aus, hast du nichts davon. Und genauso müssen wir es annehmen, persönlich. Wir müssen Jesus persönlich annehmen und uns ihm persönlich anvertrauen, eben einsteigen, um bei diesem Bild zu bleiben. Persönliche Entscheidung, eine persönliche Bekehrung. Und das ist ein einfaches Gebet, in dem du einfach sagst, ja, Jesus, ich habe verstanden, dass du für meine Schuld bezahlt hast. Ich habe verstanden, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung und du bist der Retter. Und bitte komm in mein Leben, ich vertraue mich dir an. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld bezahlt hast. Und ich lade dich ein, in mein Herz zu kommen, mich zu retten. Und ich lade dich ein, mein Herr zu sein, der Chef zu sein in meinem Leben, ab heute. Und wenn du das mit ernstem Herzen betest, dann wirst du neu geboren. Dann wirst du geistig lebendig, dann wirst du versöhnt mit Gott. Du bekommst ein neues Leben in Gemeinschaft mit ihm, ein ewiges Leben. Also herzliche Einladung, während wir Abendmahl feiern und im Bild betrachten, was Jesus für uns getan hat. Was für bessere Gelegenheit gibt es, als es für dich persönlich anzunehmen und festzumachen, wenn du es noch nicht getan hast. Und wir wollen gemeinsam dran denken, dann kannst du auch mitfeiern. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl, das für alle Gläubigen ist, für alle, die sich Jesus anvertraut haben und die ihm nachfolgen möchten. Wir werden das Abendmahl jetzt austeilen und ich möchte noch gerne vorlesen, was der Apostel Paulus uns überliefert hat. Er schreibt im 1. Korintherbrief 11, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso den Kelch nach dem Mahl. Und er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft er trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft er dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt er den Tod des Herrn, bis er kommt. Und das wollen wir jetzt tun. Und selbst der unsichtbaren Welt und wer immer es sehen will und hören will, verkündigen, Jesus hat bezahlt. Du hast Vergebung. Das heißt, du kannst auch, wenn dir Sünden bewusst sind, das ganz konkret abladen, heute, während du Abendmahl feierst. Und sagen, ja, ich bekenne das, Jesus, das ist Mist, das muss raus aus meinem Leben. Aber danke, dass du bezahlt hast. Du darfst ganz konkret immer wieder diese Vergebung auch in Anspruch nehmen. Lass uns das jetzt tun. Und wir wollen aufeinander warten. Wir werden dann gemeinsam Abendmahl feiern und auch so diese Einheit ausdrücken, die wir als Leib Christi haben. Aber lass uns zuerst betrachten und diese Zeit haben, wo wir im persönlichen Gespräch sind mit ihm. Betrachtet und seht, wie sehr Gott euch liebt. Und dass eure Schuld bezahlt ist. Herr Jesus, dieses Brot in unseren Händen erinnert uns an deine Hingabe an uns, dass du deinen Leib gegeben hast, dein Leben, Herr, als Lösegeld für viele und für uns ganz persönlich. Und Herr, weil du dich uns hingegeben hast, soll auch unser Leib ein Tempel deines Heiligen Geistes sein. Wollen wir uns dir zurückgeben und für dich leben, Vater. Und ich möchte beten, Herr, dass du uns hilfst, diese geistige, ewige Sicht für unser Leben zu haben. Dass wir unser Leben nicht verschwenden und mal zurückschauen und es uns leid tut, dass wir fruchtleer waren, geistlich gesehen. Vielleicht materiell reich, aber geistlich, seelisch arm. Danke, dass du uns so sehr liebst, Herr. Danke, dass du so weit gegangen bist. Wir wollen uns dir zurückgeben, jetzt, wenn wir das Brot essen und an dich denken. Lass uns das gemeinsam tun. Dieser Kelch erinnert uns an dein Blut, was für dein Opfer steht, für dein sündenloses, perfektes Leben, das du am Kreuz für uns eingesetzt hast. Perfektes, sündenlose, der den Platz des Sünders eingenommen hat, unseren Platz. Und Herr, wir glauben das, dass du gesagt hast am Kreuz, es ist vollbracht. Dass es die Wahrheit war und dass in dem Moment unsere ganze Lebensschuld bezahlt war. Und Herr, wir sind dankbar dafür und wir wollen es dankbar annehmen und dich loben und dich preisen und uns dir ganz fest anvertrauen, während wir jetzt diesen Kelch trinken und daran denken. Lass uns das gemeinsam tun. Noch was können wir tun heute, wir können den Becher mal zerbrechen. Jesus hat der Schlange den Kopf zertreten. Jesus hat die Macht der Sünde gebrochen. Wir dürfen und können in Jesus anders leben als vor unserer Bekehrung. Und Vater, darum wollen wir dich zum Abschluss bitten um deinen Segen, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns stärkst und zurüstest, damit wir deine Zeugen sein können. Wir wissen, dass wir nicht aus eigener Kraft leben können, aber Herr, du sagst uns in Philipper 4, Vers 13, alles können wir in dir, der uns kräftigt. Und darum bitten wir jetzt um deinen Segen und um deine Stärkung, wenn wir hier rausgehen und unser Missionsfeld betreten. Danke, dass du mit uns gehst, Herr, dass du bei uns bist, jeden Tag bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Wir sind so dankbar, Herr, lass uns mit dir gehen, wie Henoch das getan hat. Amen. Amen.